Schalker Markt, der S04-Podcast von Sky Sport.
Ja, hallo und herzlich willkommen. Schalker Markt, Folge 42 am Montag. Das ist gleich. Also die Folge ist natürlich nicht gleich. Und meine Location ist auch gleich. Aber Dirks Location ist, wie könnte es anders sein? Dirk ist im Urlaub.
Das triggert dich, ne? Das triggert das, dich.
Naja, ich hab heute nachgeschaut. Ich habe noch 8 Tage, 8 Arbeitstage. Mhm. Und dann habe ich auch Urlaub. Allerdings kann ich ja jetzt schon mal sagen, an meinem ersten Montag, wo ich Urlaub habe, habe ich auch schon gesagt, dass ich da auch den Podcast mache.
Ja, das ehrt uns beide.
Und mir die Tage da irgendwann anders wieder reinhole. Dirk, du bist im Urlaub, verdient genau. Natürlich. Wir wollen jetzt hier auch keine Späße machen auf deine Kosten. Das macht ja eh den Seekurs schon genug.
Ja.
Du hast gestern, lass uns direkt mal einsteigen. Ja. Also ganz kurz, was machen wir heute eigentlich? Also mein Name ist Robert Gerda. So, und was machen wir heute? Wir werden natürlich das Realspiel besprechen. Wir werden schauen, was gab es für Lehren, was hat gut gemacht worden, was war weniger gut. Welche erste Elf spielt vielleicht nächste Woche im Pokal? Dann werden wir natürlich die Parkplatzsituation besprechen. Da gab es viele Fragen dazu. Dann den Trikotwahnsinn nochmal ganz kurz. Die Transfergerüchte, da gab es jetzt nicht so viel, aber ein bisschen was. Wir werden heute auch die Transfers der Mitaufsteiger ein bisschen besprechen und dann werden wir ja so ein paar Kleinigkeiten noch und dann hinten raus noch die Fragen. So, Dirk, jetzt aber zu dir. Schon wieder ein neuer Pool im Hintergrund.
Ja, der wird gerade noch sauber gemacht hier hinter mir.
Ja, du warst gestern im Franks in Mallorca.
Ja.
Ich glaube zum 9. Mal dieses Jahr. Nein. Ja. Aber wie war's denn? Wie war's denn von der Atmosphäre? Wie war's dann nach dem ja relativ frühen Gegentor? Bevor wir dann zu den Erkenntnissen kommen, erzähl erstmal deine Erlebnisse gestern.
Ja, buenos dias, wie der Mexikaner zu sagen pflegt. Schönen Gruß von Mallorca. Ich bin im Osten der Insel, bin aber dann jetzt zurückgefahren gestern, weil wir gesagt haben, hey, wenn Schalke spielt, dann müssen wir ins Franks gehen. Das hat sich mittlerweile echt ganz gut eingespielt. Also das ist der Anlaufpunkt für alle Schalke-Fans an der Playa, ne? Und der Frank macht das auch super. Ist ein bisschen chaotisch hier und da. Die Schalke-Lieder brettern dann zwischendurch mal rein, während das Spiel läuft. So, ist ganz interessant. Bude war voll, kein freier Platz mehr zu bekommen. Tolle Stimmung, trotz des eher, ja, doch ein bisschen enttäuschenden Spiels. Aber es hat sich gelohnt. Also wie gesagt, wer als Schalke-Fan auf Mallorca ist, muss zum Frank gehen, wenn Schalke spielt. Also das ist tatsächlich ein Erlebnis.
Ja, wie viel war voll?
Ja, war also kein Platz mehr frei.
Ja, also hat er dann eine Marktlücke gesehen. Ja, hast ja gesagt, gab es ja vorher nicht eine Schalke-Kneipe auf Mallorca. Ja. Und wenn es jetzt so gut läuft, umso besser. Haben ja, die Schalke-Fans genau. Auch eine Anlaufstelle. Ja gut, dann lass uns zum Spiel kommen. Ergebnis war deutlich. Wahrscheinlich war es auch jetzt auch in der Höhe nicht unverdient, muss man sagen. Aber was sind so deine Erkenntnisse aus diesem letzten Vorbereitungsspiel zur Saison 26/27?
Die Frage ist halt immer, ist es clever, sich zum Ende so ein Knaller-Testspiel hinzulegen? Ich sage ja, weil es nochmal aufdeckt, wie weit ist die Mannschaft und der Mannschaft auch nochmal hilft, zu zeigen, was für eine Herausforderung da auf sie wartet, Bundesliga. Klar, Real Madrid, ne, das ist ein dickes Ding. Man hat auch gemerkt, die Mannschaft hat eine Menge Respekt. Aber du hast jetzt auch ganz klar gesehen, Schalke darf sich und kann sich kleinere Fehler einfach, die in der zweiten Liga nicht bestraft wurden, in der kommenden Saison nicht leisten. Das wurde gestern knallhart bestraft. Im Endeffekt schießt sich Schalke fast wieder die Tore selber alle rein. Da merkst du einfach, das darf ihnen auf gar keinen Fall passieren. Sie dürfen A, keinen Respekt so groß haben vor dem Gegner, dass sie das hemmt, und sie dürfen halt nicht eine Sekunde einschlafen. Und das ist gegen Real auch wieder passiert. Aber ich finde, auch wie schon gegen Bergamo, die letzten beiden Testspiele, das ist verdammt wichtig, um nochmal den Fokus zu schärfen für diese Bundesliga-Saison. Und dafür war es genau richtig. Ich glaube, wenn du mit zu viel Hurra-Gefühl in die Bundesliga-Saison gehst, und das gibt es gerade im Umfeld, dann kriegst du auf die 12. Dann landest du ganz, ganz unsanft auf dem Boden. Und so bist du nochmal geschärft und weißt, alles klar, wir müssen uns straffen, wir müssen total konzentriert sein, ansonsten wird's nichts.
Ja, ich glaube, die Verantwortlichen haben sie, als sie diese beiden Testspiele ausgemacht haben, jetzt nicht gedacht, wir gehen mit 2 Niederlagen und 0-6 Toren raus. Aber es ist jetzt, was es ist. Ich finde, das Testspiel gegen Real ist eigentlich optimal, weil es ja eigentlich die perfekte Generalprobe für das erste Heimspiel gegen die Bayern ist. Das ist ein ähnliches Niveau, sage ich mal. Und da wird auch ähnlich viel, die Mannschaft wahrscheinlich ähnlich viel Respekt haben. Jetzt ist halt die Frage, ich sehe es wie du, kann man diesen Respekt ablegen? Ich glaube, man wird anderen Teams gegenüber auch Respekt haben, aber sind wir mal ehrlich, also auf dem Level von Real Madrid gibt's in der Bundesliga genau die Bayern. Dann gibt's halt 4, 5 Teams, die so eine halbe Klasse drunter sind. Leverkusen, Leipzig, Dortmund, wie sie alle heißen, Stuttgart. Und ich finde, gegen alle anderen Teams bist du vielleicht etwas unterlegen von den Möglichkeiten, aber da hast du, wenn du einen guten Tag hast und die jetzt einen, sag ich mal, normalen Tag, oder du hast einen normalen Tag und die haben einen schlechten, da kannst du da gewinnen. Du kannst auch gegen die anderen Teams gewinnen, aber da wird's halt deutlich schwerer. Und also deswegen finde ich, war das ein guter Test. Das Problem ist einfach, wie du sagst, die Fehler waren zu billig. Also Schallenberg darf diesen Pass nie spielen. Also ich finde auch, der war auch nicht so krass unter Druck, dass er
Das kann mal passieren, ne? Das ist kein Fehler, das kann mal passieren. Nein. Das darf auf gar keinen Fall passieren. Nein. Also das war ja wirklich ein Katastrophenfehler, ne?
Also wir werden ja nachher auch noch dazu kommen, welche erste Elf wir gegen Halle im Pokal sehen, aber also das war das erste Spiel von Schallenberg seit langer, langer Zeit, wo ich den Eindruck hatte, er hat ein bisschen verkopft gespielt, auch in der zweiten Liga, jetzt auch in der Vorbereitung. Ich hatte auch schon vor dem 0-1 immer den Eindruck, er will ja keinen Fehler machen und spielt sehr viel zurück. Gar nicht mal quer, sondern zurück, und ist ihm dann halt da natürlich um die Ohren geflogen und auch danach. Also das ist eine Erkenntnis für mich. Er hat Boden verloren auf Tanaka in den letzten beiden Spielen. Ist die Frage, wie viel? Also wir werden es nachher nochmal thematisieren. Das 0-1, wie gesagt, geht gar nicht. Das 0-2, da frage ich mich, Süller gegen Hausen, also ist das ein Zuordnungsfehler? Also warum steht bei einem Standard, wo du dich ja sortieren kannst, also wenn es irgendwie bei einem Konter ist oder so, dann sage ich ja nichts, weil dann die Zuordnung irgendwie so ein bisschen fließend ist. Warum ist Süller, der jetzt kein Kopfballungeheuer ist, gegen einen der besten Kopfballspieler des Gegners, warum ist da nicht Süller gegen, keine Ahnung, Vinicius oder Mbappé und Katic oder Becker spielen gegen den? Und das dritte Tor, das ist dann wahrscheinlich am Ende fast schon egal, aber da darf halt Mertcan Ayhan nicht in die Grätsche gehen. Dann wird er überspielt von Carreras und dann ist es Unterzahl, dann hast du wenig Chancen. Da muss man auch sagen, das dritte Tor haben die auch gut gespielt. Man muss aber auch dazu sagen, das ist meine Erkenntnis auch, also Real hätte wahrscheinlich auch noch einen Gang höher schalten können.
Doch, genau.
Hatte auch noch weitere gute Chancen. Also Karius hält einen überragend, Mbappé setzt einen ganz knapp daneben. Und Schalke hatte selber jetzt nicht viele Chancen. Also
eigentlich
Halbchancen,
keine.
Eigentlich keine richtige. Ja, doch, in der zweiten Halbzeit war es dann schon mal einmal auf der Linie geklärt. Und du hast aber auch gemerkt, dass Real so die letzten 20 Minuten nicht mehr Vollgas gegeben hat. Aber davor, das war für mich auch eine Erkenntnis, hast du gesehen, Real hat das ernst genommen. Die wollten da eine gelungene Generalprobe und dann wird es schwer für Schalke.
Ich habe da nichts anderes erwartet. Aber wie gesagt, also ich habe ganz viele Fans haben mich angeschrieben und haben gefragt, ist das clever halt, sich jetzt zweimal so auf die Mappe hauen zu lassen? Und ich sag weiterhin ja. Klar ist das, vom Gefühl her ist das immer blöd, ne, wenn du immer ein eigenes Tor geschossen hast. Ich fand trotzdem, dass du gesehen hast, dass das Gerüst passt. Also so wie die Struktur, wie Schalke auf dem Platz funktionieren möchte. Ich fand es gestern ein bisschen schade, dass sie dann halt nicht aus dem Spiel heraus sich mehr Chancen kreiert haben. Hinten raus, klar, okay, die ein oder andere, aber da hast du schon gemerkt, ne, da fehlt dann einfach was. Und das fand ich ein bisschen schade. Vielleicht dann einfach auch, es ist ein richtiger Stresstest, ne? Also das machst du mit einer Maschine ja auch. Du drehst die einmal auf die volle Tour, bevor es losgeht und guckst, ob es funktioniert. Und das finde ich, muss man bei Bergamo und Real runterschreiben, das hat funktioniert. Du weißt jetzt genau, alles klar, so mega geil, wie alle uns finden, sind wir jetzt vielleicht doch nicht. Und Philipp, wie gesagt, ich fand's zwei gute Tests. Es ist ein bisschen schade für zweimal 60.000, dass sie kein eigenes Tor gesehen haben. Ne? Das ist ein bisschen schade. Auch für die Mannschaft. Ich glaube, dass das so fürs Gefühl, wenn du dann nochmal belohnt wirst, du kannst ja verlieren, aber wenn du wenigstens ein Tor schießt, ist das so für die Belohnung vielleicht auch gar nicht so verkehrt für den Hinterkopf.
Ja, und ein Tor, sind wir mal ehrlich, also auch wenn sie jetzt nicht viele Chancen hatten, aber allein Engagement und so hätten sie sich in beiden Spielen verdient gehabt. Du siehst übrigens auch nochmal Unterschiede zwischen Bergamo und Real. Also das ist auch nochmal eine ganz andere Kategorie.
Ein bisschen.
Hast du mich gerade Philipp genannt? Nein, da habe ich mich verhört.
Nein.
Also okay. Alles gut.
Mir ist zwar gestern die Sonne extrem lange auf den Kopf geschienen, aber das habe ich, glaube ich, nicht gesagt.
Alles also, gut.
Aber andererseits, ich fände es jetzt auch nicht verwunderlich. Wir haben uns ja schon namenstechnisch hier so einige Fauxpas erlaubt.
Absolut. Beide. Absolut. Definitiv. Da sind wir ganz große Experten drin.
Ja.
Gestern in der Übertragung hat ja auch Mike Büskens Merch und Eiern einmal Kahn-Eiern genannt. Also wir haben das auch nicht exklusiv. Ja. Das kann passieren, ist auch nicht so wild.
Ja,
ich finde halt, das, wo du diesen Respekt am meisten gemerkt hast, also ich finde, mal sehen, wie das Spiel, also ich glaube, du wirst dieses Spiel sehr wahrscheinlich auch in dieser Höhe verlieren, egal wie das Spiel läuft. Aber das 0-1 hat dich halt schon gekillt, weil ich bis dahin warst du halt echt mutig und so weiter. Und dann hast du halt gemerkt, okay, ein Fehler und bam, ist der Ball drin. Und dann wurde es ein bisschen weniger. Die haben ja so ein bisschen gebraucht, bis sie sich wieder... Und wo du den Respekt am meisten gemerkt hast, finde ich, bei den Ballgewinnen, die sie hatten, haben sie dann viel zu überhastet abgeschlossen oder den Pass gesucht und so weiter. Ich glaube, da wird es jetzt wichtig sein, einen souveränen Auftritt im Pokal hinzulegen und dann mit Selbstvertrauen nach Augsburg zu fahren. Weil, sind wir mal ehrlich, Augsburg ist personell besser besetzt als Schalke, aber da wirst du jetzt nicht so einen mega Respekt haben wie gegen Real. Und du hast auch gesehen, dass du auch Real wehtun kannst, wenn du früh drauf gehst. Und darum wird es dann auch gegen Augsburg sehen. Lass uns trotzdem total positiv.
Ja, Entschuldigung. Das Einzige, was mich tatsächlich ein bisschen gejuckt hat bei beiden Spielen, war Standards sowohl vorne als auch hinten. Also gegen Bergamo hast du unheimlich viele Standards und da kommt nichts bei raus. Das finde ich, das darf eigentlich bei der Anzahl der Standards nicht passieren. Dass du so leicht Gegentore bei Standards bekommst, das darf dir halt auch nicht passieren. Ne? Also da müssen sie nochmal reingehen, vor allem weil sie das Thema Standards ja schon nochmal intensiviert haben in den letzten Wochen und Monaten mit Tim Hoogland. Dafür war es mir ein bisschen dünn.
Ja, gegen Real hatten wir offensiv wenig Standards, aber gegen Bergamo bin ich bei dir. Ich finde auch trotzdem, dass Aouchiche ja die Standards im Normalfall gut reinbringt. Da geht's halt eher darum, dass man drinnen irgendwie mal einen freiblockt oder so. War zu wenig, offensiv wie defensiv. Und also das, wie gesagt, das 0-2, das geht nicht. Also ich weiß nicht, wo da der Fehler lag, ob die Zuordnung falsch war. Und wenn Süller, dann musst du da ein bisschen mit dem Körper arbeiten. Ja. Kommen wir zum Positiven. Ich würde natürlich, wie die meisten herausgestochen hat, finde ich gestern Timo Becker, der Vinicius Junior, also sehr gut im Griff hatte, finde ich, oder?
Ja, das war okay. Also ich finde auch allein diese Rettungstat, als er da zurückrennt und das Ding von der Linie kratzt, das war auch Becker, ne, meine ich?
Ja, war auch Becker, richtig. Ja.
Ja, das war schon gut. War echt nicht schön. Also ich fände das eigentlich defensiv, ich fand, du warst schon tatsächlich, viel ist ja über die rechte Abwehrseite von Schalke passiert. Hatte ich so den Eindruck irgendwie, aber du kannst es halt auch nicht verteidigen, aber ich finde, dafür war es okay. Ich fand auch, als Ljubicic dann hinten mal ein, zweimal ausgeholfen hat, also defensiv hat mir das hört sich nach dem 0-3 immer komisch an, aber ich fand das schon, wie gesagt, diese Grundstruktur hinten defensiv, die gefällt mir schon ganz gut.
Absolut. Ich fand Ljubicic war gut. Ich fand generell die Defensive relativ stabil. Also man hat natürlich ein paar Chancen zugelassen, aber wir haben ja gerade gesprochen, die Gegentore waren jetzt nicht irgendwie mega geil herausgespielt. Oder dass man uns da, dass man die Abwehr da komplett zerlegt hätte. Ich fand auch Kartic, der hat einmal in einem Laufduell gegen Mbappé halt kein Land gesehen, aber ganz ehrlich, das sehen halt 99% der Menschen auf diesem Planeten nicht. Ansonsten war der ein Fels in der Brandung, der hat sich auch nichts gefallen lassen. Mir hat es auch gefallen, dass er gegen Mbappé auch so ein bisschen zurückgefrotzelt hat und so weiter. Also hat mir gut gefallen. Dass natürlich viel über links kommt, linke Realseite ist klar, weil da Vinicius spielt, rechts mit wer auch immer da spielt, ist natürlich ein bisschen weniger, aber ich fand das schon gut. Wie gesagt, Kartic hat mir gut gefallen, die Abwehr generell. Dann haben wir es gerade schon angesprochen. Bist du meiner Meinung, Tanaka ein bisschen Pluspunkte gesammelt gegen Schallenberg?
Ja, also ich finde den Tanaka echt gut, aber ich muss ehrlich gestehen, dass ich das so ein bisschen schade finde, dass Ron Schallenberg da so ein bisschen vielleicht ein bisschen verliert, dass er in dieses Duell geht, weil ich ehrlich gesagt, ich fand ja in der letzten Saison schon immer, dass Schallenberg so the hidden hero war, weil er so viele, ja, also der macht halt so viele Aktionen im Spiel, die du halt nicht sofort siehst, die auch nicht sofort auffallen, die aber so wichtig sind, weil er dann Freiräume schafft, weil er ganz wichtige Grätschen setzt. Und ist natürlich schade, wenn es dann jetzt gerade mal nicht so läuft. Kann auch an dem, kann an diesem Konkurrenzkampf auch liegen, ne? Dass er das irgendwo, dass sich der auch irgendwo im Kopf eingeschlichen hat. Ist ein bisschen schade, aber recht hast du schon, ne? Tanaka macht schon einen sehr stabilen Eindruck. Also einen stabileren Eindruck als Ron Schallenberg. Das ist tatsächlich so.
Also ich finde, bis zum gestrigen Spiel hat auch Schallenberg eine sehr, sehr gute Vorbereitung gespielt.
Ja, klar, also worüber reden wir da, ne?
Ja, ja. Also wenn man ehrlich ist, wenn am Ende Tanaka spielen sollte, ist es nicht, dass Schallenberg den Platz verloren hat, sondern Tanaka ihn sich dann geholt hat. Ja. Das ist natürlich ein Luxusproblem für Miron Muslic. Ich bin mal gespannt, ob es reicht, weil ich glaube natürlich, das, was du gesagt hast, das weiß Miron Muslic natürlich auch. Ja. Und also beide haben ja keine Bundesliga-Erfahrung. Also für beide wäre es jetzt die Premiere in zwei Wochen. Aber auswärts, Schallenberg ist 27, Tanaka ist 23, nochmal ein bisschen mehr Erfahrung, auch was die Zweikämpfe geht, angeht. Tanaka ist, glaube ich, 13 Zentimeter kleiner. Augsburg ist ja auch viel mit hohen Bällen, da kannst du, glaube ich, im Zentrum schon nochmal einen guten Kopfballspieler gebrauchen. Ich bin gespannt, mal sehen, wir werden jetzt sehen, wie es im Pokal aussieht, und dann wird es wahrscheinlich so auch in der Liga aussehen, aber naja, mal sehen. Also ansonsten hat mir Wurja noch gut gefallen in seinem Einsatz. Hinten raus richtig viel Betrieb gemacht. Der hat zumindest gezeigt, der kann eine Alternative sein, auch wenn Real natürlich hinten raus ein bisschen weniger gemacht hat, oder? Also
ja, ich bin gestern gefragt worden, übrigens für alle, die nur Podcast und nicht Vodcast haben, wenn ihr dieses Hintergrundgeräusch kommt von einem Herrn, der hinter mir, ich besitze ja hier am Pool, und hier war gestern Abend noch eine kleine Party, muss hier noch aufgeräumt werden, der ist ein Laubbläser unterwegs hier und keine Ahnung. Also daher kommen diese interessanten Geräusche. Ich bin gestern auch von einem Fan gefragt worden, was ich von Luka Voja halte, und dann habe ich gesagt, also wirklich mit Abstrichen, aber ich finde den Vergleich zu Lennart Kahl nichts. Also das passt schon irgendwo. Ich weiß noch, dass ich damals in Gladbach war, als die U19 von Bayern dort gespielt hat. Und ich hatte mich da, hatte ein Interview mit Markus Weinzierl, der ja den Campus leitet beim FC Bayern. Und oder da eine leitende Rolle hat. Nicht, dass ich mir jetzt einen falschen Job gerade andichte. Aber und da hatte ich mich mit ihm unterhalten. Da war Lennart Kahl noch so, da war der so der aufgehende Stern bei den U19. Da war noch gar nicht klar, fährt er mit nach Amerika zu der Club-WM und so, und haben sie alle gesagt, wart mal ab. Aber der hat ähnlich gespielt wie Luka Voja, nämlich total unbekümmert, total unbeschwert, sein Ding durchgebracht. Und das merke ich bei Luka Voja. Wenn du diese Unbekümmertheit beibehältst, dann kann das einfach ein richtig guter Zocker sein. Und das hilft ihm gerade einfach so, dass der nicht viel nachdenkt, sondern einfach macht. Und das, finde ich, ist total erfrischend. Und das wird mit Sicherheit gegen Bayern oder so, wird das nicht funktionieren. jetzt füllt er mir hier die Füße. Ja, das wird gegen die Bayern, wird sowas nicht funktionieren. Aber ich glaube, dass der so seine Spiele und seine Einsatzzeiten bekommen wird. Und wenn er dann genauso auftritt, genauso leicht und so ja so freudig, dann kann ich, glaube ich, haben wir noch ganz viel Spaß mit dem Jungen haben.
Ja, glaube ich auch. Also ich finde, der wird halt seine Einsätze über Joker-Einsätze sich verdienen müssen, und dann muss er so spielen wie gestern, und dann wird er sicherlich auch zu seinen Einsatzminuten kommen. Also ich finde das, gestern fand ich das richtig gut. Ich fand in den ersten ein, zwei Testspielen fand ich den auch sehr erfrischend, vor allem im ersten, und dann hat er sich ja leider verletzt, da war er so ein bisschen raus dann, aber insgesamt finde ich, hat er jetzt auch eine solide Vorbereitung gespielt und definitiv bewiesen, dass er die Berechtigung hat, in dem Kader zu stehen und auch Einsätze zu bekommen, dann wird man mal sehen. So ein bisschen so die letzte Erkenntnis noch, ich fand es sehr überraschend, dass Edin Dzeko nur, ich weiß gar nicht, 13 Minuten bekommen hat. Du kannst ja nochmal erzählen, der hat ja unter der Woche, als du ja noch nicht im Urlaub warst, sondern noch in Gelsenkirchen, hast du es ja auch beobachtet, dass der, da müssen wir kurz warten.
Ja. Der Kollege. Aber er hat zumindest einmal kurz, er hat gegrüßt auch einmal.
Ja, also wir waren bei Edin Dzeko, du hast es, als du noch auf Schalke warst, hast du es ja auch gesehen, der hat ja Sondertraining bekommen von Miron Muslic, und dann waren es trotzdem nur ein Kurzeinsatz. Hat dich das auch überrascht? Ich hätte eher gedacht, so eine Halbzeit vielleicht, oder zumindest eine halbe Stunde, aber war weniger.
Naja, er ist parallel mit Nikola Katic ja eingestiegen, hat natürlich dann, glaube ich, aufgrund des Medizinchecks einen Trainingstag weniger, aber Katic hat ja zum Beispiel auch schon beim letzten Testspiel mehr Einsatz bekommen, das wundert mich ein bisschen, also es scheint immer noch so zu sein, dass Edin Dzeko vielleicht nicht bei mega 100% ist. Also ich finde, ich hatte ein Interview mit ihm gemacht, da wirkte das auch so, da hat er auch nochmal gesagt, er hat auch nochmal bestätigt, dass er auch während der WM mit dieser Schulternummer nicht bei 100% war. Bin mal gespannt. Also Miron Muslic hatte sich ihn unter der Woche geschnappt. Das war ganz, ganz spannend zu sehen. Da waren eigentlich die meisten Spieler waren drin, also die Starting 11 jetzt von gestern, die waren alle drin, haben drin trainiert und Edin Dzeko war einer der wenigen, die mit draußen waren und Muslic hatte drüben sich dann ein bisschen was aufgebaut und dann war nur Edin Dzeko da, der Torabschlüsse gemacht hat und das über eine halbe Stunde. Also Muslic hat ihn angepasst, der musste eine Bewegung machen und dann reinschießen. Also der ist noch nicht bei 100, aber sie haben ja jetzt auch noch 2 Wochen Zeit. Also bis zur Bundesliga.
Richtig. Also sind wir mal ehrlich, also im Pokal, wir wollen ja niemanden unterschätzen, aber da sollte es auch ohne Dzeko reichen nach Möglichkeit und dann ab Bundesliga-Start brauchst du ihn. Ja, ich hätte trotzdem gedacht, dass er gestern ein bisschen mehr Minuten bekommt, aber ich denke, die werden da schon einen Plan haben und dann wird man mal sehen, wie viel es dann in Halle ist und dann wie viel es dann in 2 Wochen in Augsburg ist. So, also dann kommen wir noch zu Das geht gar nicht. Also jeder darf pfeifen und machen, was er will im Stadion, ist mir an sich egal. Ich verstehe einfach nicht, warum der Kollege Kukureya ausgepfiffen wird. Das geht mir nicht in mein Hirn. Also der Typ hat diesen Elfmeter oder diesen vermeintlichen Elfmeter verschuldet, Handelfmeter bei der EM vor, das sind mittlerweile 2 Jahre her. Also er hat doch nicht auf Elfmeter entschieden. Also wenn man den Schiedsrichter, ich glaube Taylor war das, wenn der mal wieder pfeift und was mit denen auspfeift, okay, whatever. Finde ich auch ein bisschen kindisch, weil, naja, was kann denn der dafür? Der alles, was man über den hört, ist, das ein super Typ, guter Teamkollege, guter Mensch, hat ein Kind mit Autismus und so weiter. Also ich glaube jetzt nicht, dass das ein Arschloch ist sozusagen. Und selbst wenn es das wäre, ich verstehe nicht, warum der ausgepfiffen wird. Das geht mir nicht in meinen Kopf. Das ist gefühlt so ein bisschen Mode. Ja, Kukureya ist da, da muss er in jedem Stadion ausgepfiffen werden. Ich kapiere es nicht. Ich verstehe es nicht. Für mich ist das ein Das geht gar nicht, weil lass den halt einfach in Ruhe. Nicht sein Fehler, dass der Schiedsrichter da nicht auf Elfmeter gepfiffen hat.
Also, ich glaube, es hat ein bisschen was auch mit der Zuschauerstruktur gestern zu tun, ne? Also es war kein organisierter Support. Dann hast du andere Leute da, die versuchen, irgendwie Stimmung zu machen. Und was am einfachsten geht, ist immer, was gegen Dortmund zu singen oder zu pfeifen.
ja, gut, aber es wurde ja nur irgendwie ausgepfiffen und Vinicius. Also die anderen wurden ja auch nicht ausgepfiffen.
Nein, aber also, dann haben die, also das ist ja irgendwie das, also, ja, das will ich nicht zu hoch hängen, dass, Kukureya lacht sich darüber auch kaputt, von daher.
Also Real hat ja dann auch, oder irgendwo habe ich noch ein Video gesehen, also alle Realstars sind danach schnurstracks im Bus, die einzigen zwei, die noch stehen geblieben sind und für ein paar kleine Realfans Autogramme unterschrieben haben, war Lunin, der Ersatztorwart und Kukureya. Also nochmal, ich sage ja nicht, dass man den feiern soll, ich persönlich finde es, das ist auch kein Schalke-Problem, das ist in jedem deutschen Stadion so. Ich verstehe es einfach nicht. Also wenn man Bellingham ausgepfiffen hätte, hätte ich auch kindisch gefunden, aber da hätte ich ja noch verstanden als Ex-BVB-Typ und so weiter, whatever. So, aber naja. Gut, lassen wir das. wie gesagt, jeder soll machen, was er will. Egal. Ich will mit da gar nicht in Rage reden. Gut, und dann kommen wir noch zum Lazarett. Also das lichtet sich so ein bisschen. Also Ebimbe, Karaman, Gosens waren jetzt gestern nicht am Start. Das hat aber auch Miron Muslic vor dem Spiel auch gesagt, dass der Fokus eben ganz klar auf nächster Woche liegt. Und es kamen keine neuen Verletzten dazu. Also insgesamt muss man jetzt sagen, ist man dann eigentlich relativ gut durch die Vorbereitung gekommen. Ja. Relativ, also vor allem, wie es da zwischenzeitlich mal ausgesehen hat. Ja. Gantenbein ist der einzige Spieler, der definitiv ausfällt. Da gibt es schlimmere Fälle, oder?
Ja, keine Frage. Also trotzdem, wenn du jetzt hochrechnest, ist es trotzdem, wenn du während der Vorbereitung 5 Verletzungen hast, die teilweise auch schwerer sind, finde ich das trotzdem noch recht viel. Aber Schalke kommt da mit einem blau-weißen Auge raus, ne? Also bei Ebimbe muss man mal schauen. Der hat unter der Woche jetzt noch nicht ganz so viel gemacht. Bei Karaman und Gosens sehe ich da gar kein Problem. Die haben größte Teile des Mannschaftstrainings, ich glaube sogar fast komplette Mannschaftstraining mitgemacht. Das wird in dieser Woche nochmal gesteigert. Wenn die keine Rückschläge haben, muss man ja mal gucken ein bisschen, ne? Gerade bei muskulären Geschichten kann ja auch nochmal was zwicken. Dann sollte da nichts schief gehen. Bei Ebimbe weiß ich nicht genau, der ist nur gelaufen, zumindest an den Tagen, wo ich da war. Und ja, Brian Lassme. Oh Gott, ey.
Hat den
der arme Kerl.
Vergessen.
Der arme Kerl, ey. Ja,
den zähle ich ja halt, schon gar nicht mehr mit. Ja.
Ne, und wieder die Wade. Also der, den brauchst du gar nicht, den brauchen wir auch nicht mehr mitzählen. Der ist raus. Ich glaube auch nicht, dass der, also ich leg mich jetzt mal fest, bis zum Herbst wird der nicht im Kader stehen. Oder, ja. Das ist jetzt, ne, also Vermutung, Befürchtung, aber den rechnen wir, glaube ich, mal raus.
Ja, ja, du warst bei Gosens war's auch pessimistisch, da ja. Ist es ein bisschen früher jetzt wieder.
Ja, ja, ja.
Genau, also wer weiß, aber die Historie spricht nicht für Lassme, sondern eher gegen ihn, ja. So ehrlich muss man sein. Gut, und dann lass uns mal zum möglichen Startelf kommen gegen Halle. Also wie viele offene Positionen siehst du?
Eigentlich keine. Eigentlich,
also denkst du,
keine.
Es wird die Elf, die jetzt gespielt hat, ausgetauscht, ja. Wird Karaman und
ja,
und das war's, oder?
Ja, hätte ich jetzt gesagt, ja, ja. Ja, macht ja auch keinen anderen Sinn. Also wie gesagt, wir haben ja gesagt, defensiv ist das so echt gut, finde ich. Also so kannst du in die Saison gehen. Finde ich total in Ordnung. Dadurch, dass Gosens, glaube ich, noch kein 100%-Thema ist, einfach weil er dann noch nicht 100% fit ist, wirst du da nicht wechseln müssen. Solange, wenn Silla da noch da ist, musst du mit Silla auch spielen, weil derjenige ist, wenn der vorne die Bälle kriegt, dann macht er die auch rein.
Ja gut, aber ganz kurz, aber für wen kommt dann Karaman rein?
Ja, ich würde vielleicht Adamu rausnehmen, Karaman rein und nach rechts Ljubicic, also ich würde so verschieben, glaube ich, eher.
Also du, also die gleiche Fünferkette, also rechts ja. Ljubicic, Becker, also Timo Becker, Kartic, Kurucay, Vitali Becker, dann die Doppelsechs, würdest du Schallenberg noch vorne sehen?
Ja. Ja, also Steinberg. Aufgrund einfach aus der Historie auch. Und wenn du Miron Muslic zuhörst, der weiß schon ganz genau, was er an dem hat. Ich meine, also das finde ich ganz interessant, das habe ich ja schon mal gesagt, dass er Tanaka, ich sag jetzt nicht klein geredet hat, aber schon seine Chance auf die Startelf in dieser Saison klein geredet hat. Gesagt, ne, der macht erstmal Breite und muss sich erstmal zurechtfinden, und so ist ja überhaupt nicht der Fall. Aber ich sehe Schallenberg schon noch aufgrund seiner Erfahrung und seiner Bedeutung auch. Und ganz ehrlich, ey, ne, das Spiel war jetzt scheiße, aber hast ja gerade auch gesagt, die Vorbereitung ansonsten war gut. Sehe ich Schallenberg schon erstmal da noch gesetzt. Ist ja gut zu wissen, dass du Tanaka hast. Du kannst ja auch sagen, Junge, verausgab dich. In der 75. oder 70. kommt Tanaka und dann hast du gar keinen Qualitätsunterschied. Ja. Und darüber wird er sich auch reinschieben, ne?
Ja, also LVC Schallenberg und dann praktisch rechter Zehner Karaman, linker Zehner LVC und vorne würdest du Sylla spielen.
Auschisch, ne?
Was habe ich gesagt?
Du hast LVC, also...
Ach so, ja, LVC ja, ja. Kann natürlich nicht doppelt spielen. Genau.
Ja, ja.
Auschisch und Karaman, die beiden Zehner ja. Und dann vorne
ja.
Sylla.
Ja.
Also ich denke, dass in vorderster Front Adamu spielt. Ich glaube, dass ja, Adamu die Nase vorne hat. Man wird jetzt sehen. Also in der Woche kann auch noch was wegen Transfers und so ja. Passieren mit Sylla. Ich glaube aber, also ich finde, beide haben eine gute Vorbereitung gespielt. Was mir bei Sylla gefällt, ist, er ist torgefährlicher. Was mir bei Adamu gefällt, er spielt direkter. Also wenn er den Ball hat, versucht er immer direkt weiterzuleiten. Ich finde, beide sind gut gegen den Ball, aber Adamu ist das schon noch mal ein Ticken besser, aber das ist Kleinigkeiten. Ich finde gestern, dass Sylla auch gegen den Ball extrem schnell und gut angelaufen ist, auch Ballverluste von Real erzwungen hat. Und ich bin tatsächlich 50-50 bei Tanaka. Also okay, 50 ja. Tanaka, Schallenberg, bei dem Rest sehe ich es auch so. Also ich glaube, Gosens ist noch nicht so weit, um Vitali Becker zu verdrängen. Und ich glaube, Ebimbe hat, weiß nicht, wie viel jetzt mit der Mannschaft trainiert, ein, zwei Mal plus die Halbzeit gegen Bergamo. Ich glaube, da wird Ljubicic zu Beginn mal die Nase vorne haben. Dann wird man sehen, wie das im Ding. Für Ayhan ist das natürlich super bitter.
Ja.
Muss man sagen, ja. Also, aber... Ganz ehrlich, die anderen ja. Drei haben es halt auch gut gemacht.
Ja, so der steht aber Gewehr bei Fuß. Halt das Gute ist, der kann ja auf jeder dieser Positionen ja. Spielen. Das heißt, wenn ja. Einer da mal wegbricht, und das wird passieren, dann hast du den da. Also da würde ich mir gar keine Gedanken machen. Die Frage ist halt, wie viel Werbung willst du und musst du noch bei Sylla machen? Ne? Also das ist derjenige, der dir das Geld bringen soll. Und das ist derjenige, der halt zeigen muss, dass er es kann. Und das musst du im Pflichtspiel, meiner Meinung nach, musst du dann hinten ranstellen und sagen, der muss nochmal Werbung machen, der braucht nochmal zwei Tore, dass nochmal der ein oder andere anklopft.
Ja, und gegen einen Regionalligisten ist natürlich eine gute Gelegenheit, falls es gut läuft, falls du ein frühes Tor machst, dass er dann vielleicht zwei, drei macht. Aber ich glaube halt prinzipiell, dass am Ende Muslic die Mannschaft aufstellen wird, wo er denkt, also ich glaube nicht, dass man den Gegner unterschätzen wird. Ich glaube, der wird die aufstellen, wo er sagt, das ist die gerade beste Mannschaft. Egal, ob er jemanden ins Schaufenster stellen muss, weil es bringt dir das, wenn du jemanden ins Schaufenster stellst und dann fliegst du raus und blamierst dich.
Ja gut, aber das ist ja, aber der ist ja jetzt nicht so viel schlechter oder so.
Nein,
also das ist ja Quatsch. Deswegen, also ich glaube, dass da so eine Überlegung durchaus eine Rolle spielen kann und vielleicht auch muss. Weil, also ganz ehrlich, dieser Transfer wäre für Schalke halt überlebenswichtig. Ja, überlebenswichtig, ein bisschen übertrieben, aber wenn du die, also ne, die Eigenkapitalsregelung ist ganz eindeutig. Frank Baumann hat es auf dem Schalke-Tag auch nochmal ganz deutlich dargelegt und hat gesagt, wir müssen bis zum 31.12. einen Transferüberschuss erwirtschaften. Und das geht in dieser Transferperiode nur. Ich weiß gar nicht, wir wollten das mal überschlagen. Ne? Wie viel hat Frank Baumann jetzt ausgegeben? Wir ja nicht, aber wie viele Tanakas?
Naja gut, also ein Tanaka für Tanaka, ein Achtel Tanaka für also jeweils ein Achtel Tanaka für Ebimbe, ja. Und für hilf mir, wer ist der andere? Ich komme jetzt nicht drauf. Adamu, richtig. So, und Gosens ist also für Lau, also keine Leihgebühr. Böber auch keine Leihgebühr.
Also ich glaube schon, 3 Millionen musst du schon einnehmen.
Ja, 3 Millionen, da geht ja noch ein bisschen was weg, natürlich an den Ex-Club und an Süller selber. Aber ja, wäre natürlich gut, dass du zumindest bei null rauskommst. Ja, man wird's sehen.
Also deswegen glaube ich, also da ist jetzt nicht die Entscheidung die bestmögliche Mannschaft, weil ich glaube, Silla diese bestmögliche Mannschaft nicht verschlechtern würde. Von daher würde ich auf Silla setzen.
Ja,
falls er bis dahin noch da ist.
Ja, ist ein absolutes Argument. Ich finde halt nur irgendwie, wenn du anfängst, solche Überlegungen in deine Aufstellung reinzuspielen, wo hörst du dann auf? Weil prinzipiell für Schalke an sich wäre es ja besser, auch wenn Eihan spielt, weil der ja seinen Wert steigern kann. Für Schalke wäre es sicherlich auch besser, wenn Tanaka spielt, weil Schallenberg hat nur noch ein Jahr Restlaufzeit und ist 4 Jahre älter. Der ist jetzt auch 27, ist jetzt kein Alter, aber...
Ja, okay.
Nein, aber ich bin ja bei dir. Das andere sind ja eher mittellangfristige Sachen und Süller ist ja tatsächlich kurzfristig.
Ja, ja.
Du musst jemanden verkaufen. Allerdings darf man nicht vergessen, du musst natürlich jemanden nicht unbedingt jetzt verkaufen, sondern kannst ihn auch im Winter verkaufen. Wobei, dann ist es ja nochmal ein halbes Jahr weniger. Wobei, der Vertrag läuft nicht aus. Also,
aber du hast trotzdem dann noch mehr Druck, wieder das zu machen und so. Also, ich weiß nicht, ob sie das so machen, aber sie wirken derzeit, da kommen wir ja gleich auch noch zu, relativ gelassen bei dem Thema. Von daher scheinen sie einen Plan zu haben. Ich weiß jetzt auch nicht nochmal hier an alle, wir haben ja diverse Finanzthemen, da wird das ja auch mit reingewoben. Wir haben bei Schalke jetzt nochmal angefragt, weil Christina Rühl-Hamers zuletzt im Urlaub war, hat ja auch runden Geburtstag gefeiert. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Die Anfrage ist bei Schalke hinterlegt. Es wird geschaut, dass wir eine Finanzsonderfolge machen. Da würden wir das auch nochmal besprechen, weil Schalke ja auch noch ein paar Weiterverkaufsbeteiligungen, glaube ich, auch irgendwo Kohle kriegt. Ne? Haben wir das nicht auch noch irgendwo bei dem einen oder anderen Spieler? Ich habe das schon wieder alles vergessen. Das machen wir alles dann in dieser Sonderfolge.
Ja, dann hoffentlich ist dann Christina Rühl-Hamers mega vorbereitet und weiß bei jedem Spieler, wie viel Weiterverkaufsbeteiligung es noch gibt. Also ich weiß gar nicht, wie viele Spieler wir da noch haben, weil so viele sind es halt nicht. Also
Arid war es, aber bei wem haben wir denn zuletzt was kassiert?
McKenny hast du halt noch, aber der hat ja mittlerweile seinen Vertrag verlängert. Da weiß ich jetzt nicht, ob das dann noch zählt oder ob das noch, also weiß ich halt nicht.
Jetzt sind wir aber ganz schön abgeschwiffen.
Ja, ist auch egal. Dann kommen wir jetzt zurück und kommen zum Thema, das viele, viele Fans beschäftigt hat unter der Woche. Schalke hat die Parkplatzgebühren von 5 Euro, was mir persönlich sehr günstig erschien, auf 10 Euro erhöht, was mir persönlich immer noch nicht so mega teuer erscheint, aber natürlich eine Steigerung um 100% ist natürlich A, krass, und B, ist dieser Parkplatz, sagen wir mal, nicht im allerbesten Zustand. Für mich ist es mehr als alles andere, also es wurde komisch kommuniziert, finde ich, oder? Würdest du da zustimmen? Ja. Weil man irgendwie Instandhaltungskosten und dann siehst du den Parkplatz und denkst,
ja, das ist, ich glaube, auch nicht ganz so richtig. Also für alle, die diese Parkplätze nicht kennen, rund um die Arena rum liegen große, ich sag jetzt mal Ascheplätze oder Schotterplätze. Auf einem ist auch ein Flohmarkt immer und so. Und ich sag mal so, also es gibt eine gewisse Ähnlichkeit zur Mondlandschaft. Also, nee, die Krater auf dem Mond sind ähnlich. Ja, ist so. Und Schalke sagt halt, wenn ihr, also eher als 2 Stunden vor Spielbeginn, glaube ich, ne, kommt, dann ist weiterhin kostenlos. Klar, Hintergrund dann, wird halt auch was verzerrt, ne? Also, man muss dazu wissen, diese Flächen gehören nicht Schalke 04. Schalke 04 ist lediglich der Pächter dieser Flächen. Und der Verein hat mir gesagt, dass sie in den letzten Jahren tatsächlich aufgrund des Personalaufwands, du musst ja mittlerweile da auch überall, also das ist halt im Endeffekt ein bewachter Parkplatz, weil da Ordnungsdienst ist. Und das muss ich keinem erzählen, Personalkosten beim Ordnungsdienst sind halt extrem gestiegen. Und Schalke sagt, das war im letzten Jahr defizitär. Also die haben da mit Minus gemacht, so wurde mir das gesagt. Und um das Ganze halt positiv zu gestalten und erstmal auch diese Personalkosten zu stemmen, mussten sie die Parkgebühren erhöhen. Dass das um 100% erstmal ein bisschen krass ist, dann frage ich mich, wer hat das kalkuliert in den letzten Jahren? Das ist tatsächlich diskutabel. Ich finde 10 Euro auch in Ordnung. Instandhaltung wird, glaube ich, schwierig, weil das Gelände der Stadt ist. Also ich bin mal gespannt, was da dann wirklich passiert, weil das muss die Stadt ja machen. Aber ich glaube, es liegt so in der Mitte irgendwie alles. Die Wahrheit mal wieder. Also, ne, ich glaube schon, dass das Personal kostet Geld, die Parkplätze sind aber kacke. Wenn es, glaube ich, 3 Euro gewesen wären mehr, hätte sich auch keiner beschwert.
Also ich weiß halt nicht, wie viel es in anderen Stadien kostet. Du bist ja öfter auch in Bochum. Hast du da eine Ahnung, was dort ein Parkplatz kostet?
Ist Ach, die so? Haben, glaube ich, also so eine Parkplatzsituation gibt es eigentlich ja. Fast nirgendwo anders. Ich meine, das Problem ist auch, du stehst halt hinterher unheimlich lange da drauf, weil du nicht wegkommst und so. Also ich denke mir immer so, meine Güte, für die, die es können, nimm ein Park and Ride und fahr mit der Bahn. Aber das ist immer leicht gesagt. Also grundsätzlich ja. Finde ich 10 Euro an einem Stadion okay. Ne, in Amerika zahlt man auch gerne mal $100.
Ja, absolut. In dem Footballspiel heißt ja irgendwie, ja, $100 haben wir nicht gezahlt, aber ich glaube $40 oder so. Da gibt's dann diese speziellen Parkplätze, wo du dann ja tailgaten kannst. Ja, die kosten ein bisschen extra, aber gut, da hast du dann noch ein bisschen was davon. Ja, gut, Dirk, dann lass uns das Thema abhaken. Es ist jetzt, wie es ist. Man muss ja da nicht parken, wie du sagst. Du kannst ja irgendwie auf anderen Arten und Weisen vielleicht auch zum Stadion kommen.
Ich finde halt, wenn du halt so kommunizierst, dass du sagst Instandhaltung, dann muss da auch was passieren. Und ja. da bin ich halt mal gespannt. Es sind halt sehr große Flächen. Ich weiß gar nicht, was man da, also da musst du echt, da brauchst du aber den Teergott, der dann da mal rüber fegt. Also ich bin gespannt.
Ja. Ja, lass uns zum schöneren Thema kommen. Das ist geil. Du hattest unter der Woche ein, ja, finde ich schon bemerkenswert, privates Interview mit Edin Dzeko. Wie war's denn? Also für alle, die es nicht gesehen haben, es ist ein Exklusivinterview von Sky Sport. Kann man auf der Sky Sport App oder auf skysport.de sehen. Ich glaube, bei den News läuft es jetzt nicht mehr. Das ist schon zu lange her, aber da kann man es immer noch sehen. Ist allerdings nur für Kunden. Das hat lizenzrechtliche Gründe. Dirk, ich glaube, so 12 Minuten hattest du ihn. Wie war er? Wie war generell so die Atmosphäre?
Es ist einfach so ein Vollprofi und es macht als Journalist so Spaß, mit solchen Spielern zu arbeiten. Das ist überragend. Also es ist ein Midweek-Interview, so heißen die. Das heißt, die wird von der Deutschen Fußballliga, wird das alles organisiert. Die Deutsche Fußballliga ist auch da, macht ein 10-Minuten-Interview. Die machen das auf Englisch, weil diese Interviews dann auch für die internationale Vermarktung genutzt werden. Wir von Sky können uns damit einklinken und bekommen entweder ein Teil dieser 10 Minuten oder wir bekommen eigene 10 Minuten. Das war jetzt da auch der Fall. Hier war jetzt nochmal ein Sonderfall, dass auch ein bosnischer Journalist nochmal 10 Minuten bekommen hat. Und Edin Dzeko ist einfach so ein Vollprofi. Ne? Der kommt dahin, ist super freundlich, super respektvoll, gibt allen Leuten die Hand, guckt dir in die Augen, wenn er mit dir redet, fragt doch nochmal, wie es dir geht. Der weiß die Vornamen von den Leuten, setzt sich dahin, weiß ganz genau, zack, jetzt gebe ich 10 Minuten auf Englisch ein Interview, dann switche ich 10 Minuten auf bosnischen Interview und dann switch ich und 10 Minuten mit dem Schlamann das Interview. Und ich habe mir dann gedacht, normalerweise bereite ich, klar, mich ja auch auf die Interviews vor und überlege, welche Stoßrichtung mache ich dann. Aber ich wusste ja, dass er schon 20 Minuten vorher wahrscheinlich alle diese Fragen beantworten muss, die er eine Woche vorher auf der Pressekonferenz auch schon alle beantwortet hat. Also habe ich mir gedacht, mache ich das einfach mal ganz locker und quatsche ein bisschen locker mit ihm über das, was dabei während der WM abgelaufen ist und was bei ihm was das auch mit der Familie bei ihm macht und so. Und da hat er sich auch drauf eingelassen. Das fand ich halt schon ganz cool, ehrlich gesagt. Und der ist dann so locker. Also es ist einfach, du hast eine sehr entspannte Atmosphäre, weil der halt das auch zulässt, ne? Und der ist so Profi. Das finde ich überragend. Da können sich so viele was eine Scheibe von abschneiden. Ne? Klar, der ist schon lange dabei und so, interessiert mich nicht. Genau so musst du sein. Genau so. Ach, das ist einfach total gut gewesen. Also es war wirklich, war einfach richtig stark. Hat ja Spaß gemacht.
Ja, er kennt dich ja jetzt mittlerweile auch schon. Hat man ja letzte Woche, dass er dich ja, ach, du warst im Urlaub. Ja. Aber letztes Jahr hattest du ihn ja auch schon mal zum Interview. Ja. Ich meine, wenn man dann ein halbes Jahr oder jetzt mittlerweile ein bisschen länger sogar schon, einer der Reporter ist, dann, also sollte man dich halt auch kennen. Von daher, aber ist natürlich nicht selbstverständlich, dass man dann immer so nett und höflich und zuvorkommend ist und auch, also da kann man auch abgehackte Antworten, sage ich mal. Ja, also wie du sagst, also er hätte ja auch sagen können, ja, war nett, fertig, so. Und dann stehst du halt da und das ist scheiße, was frage ich ihn jetzt denn noch? Aber hat dich da eben auch nicht auflaufen lassen. Gut, das machen jetzt vielleicht auch nicht so viele, aber trotzdem, ich fand es sehr angenehm. Ja. Also für die, die es nicht gesehen oder gehört haben, schaut gerne rein auf der Sky Sport App oder auf skysport.de. Ja gut, und dann Dirk, dann war letzte Woche natürlich das große Thema. Wir hatten ja Matthias Tillmann zu Gast. Diese Bestellungen des Auswärtstrikots. Man konnte bis letzten Donnerstag ja noch bestellen, das weiße Auswärtstrikot. Und da sind jetzt letztens schon die Zahlen so ein bisschen durch die Medien gewabert. Also wie viel wurden es denn jetzt? Also es ist ja schon unfassbar.
Gell? Übrigens ganz, ganz interessant, gestern beim Frank an der Playa kam einer mit diesem weißen Auswärtstrikot an, der musste sich sprichern. Weil natürlich irgendwie hier ganz Königsblau Mallorca, hier der Fanclub auf Mallorca, haben sich natürlich auch Trikots bestellt und die haben mich dann auch gefragt, wann kommen die denn endlich? Ne? Und ich weiß es tatsächlich auch nicht. Also 11 Team Sports hat ja schon gesagt, das dauert auch da länger. Schalke hat ja auch gesagt, dauert noch länger. Also es ist einfach ziemlich chaotisch. Wenn es insgesamt sind es jetzt über 60.000 weiße Trikots, über 60.000, also nochmals über 20.000 Nachbestellungen rausgegangen, 40.000 waren es ja vorher, über 60.000 Trikots, das heißt, du könntest einmal die komplette Arena mit dem Trikot anziehen. Finde ich überragend. Ja, und dann kommen ja noch die Heimtrikots dazu. Ich glaube, die Grünen, die brauchen wir gar nicht rechnen, das sind so wenig, die gekauft werden. Aber dann bist du jetzt auf jeden Fall schon, jetzt schon höher als alle Jahre davor. Das hat Matthias Tillmann bei uns ja auch schon gesagt. Das sind mehr als in den letzten 10 Jahren jeweils immer verkauft wurden. Also.
Ja, und das ist jetzt natürlich auch bares Geld, weil jetzt du ja auch wirklich on top bestellst. Das heißt, das ist jetzt tatsächlich auch Gewinn. Wie viel es dann ist, wird man sehen. Ja. Ein bisschen ärgerlich aus meiner Sicht halt tatsächlich, dass das grüne Trikot halt nicht besonders schön ist. Also ich glaube, wenn man da ein richtig cooles Trikot gemacht hätte, hätte man, auf der anderen Seite, komm, wer weiß, dann wäre es vielleicht weniger weiße gewesen oder weniger blaue. Weil es werden sich ja jetzt nicht 50.000 extra ein grünes kaufen. Aber da hätte man, glaube ich, ein bisschen mehr rausholen können. Ich finde, das Blaue ist solide und das Weiße ist halt Bombe. Meins ist übrigens auch noch nicht verschickt worden. Also FC Schalke, falls ihr das hört, macht mal hinne.
Ich glaube, du bist nicht der Einzige. Es gibt ja auch ganz viele, die sagen, ey, warum kann man die Hosen nicht nachbestellen? Jetzt kann man das Torwarttrikot für Kinder nicht nachbestellen und so weiter. Also ich glaube einfach, dass es jetzt so viel war. Gestern haben mir auch welche geschrieben, ich versuche seit Tagen im Fanshop anzurufen. Ich glaube, während der Ferien brauchst du das nicht machen, weil einfach so viel da los ist. Also ich habe ja auch bei den öffentlichen Trainingseinheiten letzte Woche waren ja auch, ich glaube, einmal 800 und einmal 670 Fans. Also immer weit über 500 Leute beim Training, die dann auch immer alle noch in den Fanshop gehen. Ich glaube, aktuell ist da einfach Land unter.
Ich rufe da auch nicht an beim Fanshop, das wird schon irgendwann kommen, ich vertraue da. Aber sag mal, hast du gerade ein Mückenproblem oder warum schläfst du die ganze Zeit aus?
Ich sitze in der Nähe vom Mülleimer und da hat gerade dieser Typ mit dem Laubbläser hat da gerade eine Cola reingekippt, clevererweise. Ja. Und jetzt wollen hier alle Schwarz-Gelben wollen hier Cola trinken.
Ja, Urlaubsprobleme. Ja. Naja. Gut, Dirk, dann lass uns zu den Transfers kommen. Lass uns anfangen mit Vitali Becker. Da hat ja eine Medienmeldung ein Medienunternehmen hat ja da gemeldet, Vitali Becker, alles durch, alles fix. Da sind jetzt die anderen Medien natürlich jetzt nicht ganz so drauf angesprungen, was natürlich jetzt auch bei den Fans jetzt ein bisschen für Verwirrung gesorgt hat. Also verlängert er nicht. Wie ist denn da laut deiner Info der letzte Stand oder der aktuelle Stand?
Also mein Stand ist, dass beide Seiten immer noch miteinander reden, dass keine Einigung erzielt ist, dass man aber Schritte aufeinander zumacht. Und O-Ton von den Parteien, es kann auch ganz schnell gehen, aber keine Einigung aktuell. Also jetzt Montagmorgen, was haben wir jetzt? 8:26 Uhr läuft der Vertrag von Vitali Becker im Sommer aus. Aber ich glaube, ganz so riesen Sorgen muss sich keiner machen, denn wie gesagt, Verein und Spielerseite sind im ständigen Austausch und beide wollen miteinander weiterarbeiten, aber müssen da noch ein paar Sachen klären und die sind noch nicht geklärt.
Okay, klingt schon mal ein bisschen positiver, als es schon mal geklungen hat, aber muss natürlich nichts heißen, weil solange nicht eine Unterschrift, sie haben ja gelernt, also here we go, erst wenn wirklich der Verein here we go sagt. Oh. Dann hat Miron Mustic ein Statement gemacht, hat gemeint, ja, die Vereine brauchen sich 2027 gar nicht melden, er will hier nicht weg. Also ist natürlich ein super Statement, freut die Fans. Wie ernst kann man sowas nehmen aus deiner Sicht?
Ich glaube, die, also sowas vor einer Saison im Fußball zu sagen, das ehrt Miron Muslic, der weiß ja auch immer, der trifft ja auch gerade rhetorisch dann schon auch immer genau die Taste, die er treffen muss. Aber
und vor allem, die auch treffen will.
Ja, ja, genau, der weiß schon ganz genau. Ja, der spielt die Klaviatur so, ne? Also das ist schon,
also
ist schon
bei jedem Interview unfassbar. Der
macht das gut. Das weiß er auch.
Unfassbar gut. Ja, ja. Sehr, sehr gut. Sehr gut.
Ich finde das schwierig im Geschäft Fußball vor einer so wichtigen und schwierigen Saison und vor allem dann vor einer, nehmen wir mal, ich spiele die Leier jetzt auch, ist ein Kratzer auf der Schallplatte, aber der nächste Sommer, das nächste Transferfenster wird so unglaublich wichtig und schwierig für Schalke, dann sowas zu sagen. Das würde ich immer mit Vorsicht genießen. Ich glaube, Miron Muslic steht auch zu seinem Wort. Erst einmal, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob er in Plymouth was Ähnliches gesagt hatte, aber da war er eigentlich auch, hat er, glaube ich, einen langfristigen Vertrag eigentlich auch noch, ne, und hatte da was vor und wollte da was aufbauen, dann kam ein verlockendes Angebot. Also heutzutage im Fußball würde ich bei allen Sachen immer sagen, wenn es eine Möglichkeit für ihn gibt, die für alle Seiten passt, dann kommt das auch, dann kann auch was anderes möglich sein. Aber diese Saison muss sich keiner Gedanken machen. Und wenn Schalke mit einer guten Leistung drin bleibt und mit Perspektive, dann glaube ich, bleibt er auch. Ne? Dann bleibt er auch länger. Aber das ist alles davon abhängig, wie es diese Saison läuft.
Also sehe ich genauso. Ich glaube, prinzipiell, du kennst ihn besser als ich. Ich kenne ihn ja nur aus dem Fernsehen oder sonst was. Du kennst ihn ja auch tatsächlich so mal. Ich glaube, dass er das so meint. Aber ich glaube, dass das überhaupt nichts zu sagen hat. Weil wie du sagst, lass Schalke 7 Spiele in Folge verlieren, dann wird's ungemütlich. Auch wenn Baumann und Mölder sagen, ja, wir wollen Geduld haben, das glaube ich denen auch. Aber naja, und wenn dann irgendwie ein großer Verein kommt, also Schalke ist größer als Plymouth, es gibt Vereine leider, die größer sind als Schalke. Und er hat eine Ausstiegsklausel immer noch, die ist zwar relativ hoch, aber es gibt Vereine, für die ist das Peanuts. Ich glaube trotzdem, dass er natürlich weiß, was er an Schalke hat, andersrum auch. Und ich glaube auch, dass er sich hier so gefühlt ein Denkmal auch bauen kann. Im Fußball geht schnell.
Ja, ja, und also Schalke wäre ja auch ziemlich behämmert, wenn sie das nicht genau wüssten, dass auch sehr viel auf Miron Muslic aufgebaut ist. Ne? Du siehst ja diese Transferperioden, die beiden letzten, oder also die letzte und die jetzige, die sind ja so konzipiert, dass das für Miron Muslic passt. Und der Verein weiß doch, die Verantwortlichen wissen doch auch, dass der Begehrlichkeiten weckt. Und die wären ja schön doof, wenn sie nicht zumindest sich auf so ein Szenario auch vorbereiten würden. Da wären sie schon ziemlich dämlich. Das heißt, das ist ja auch ganz normal, dass man das dann macht. Das würden sie auf anderen, das würden sie auch auf, machen sie auch bei Spielerpositionen ja genauso. Dass sie überlegen, was machen wir, wenn einer jetzt, keine Ahnung, wenn uns einer den Bäcker wegkauft? Was machen wir jetzt, wenn einer uns den LVSI wegkauft? Ne? Also das ist doch wohl vollkommen normal. Auch wenn das jetzt aktuell nicht zur Diskussion steht, trotzdem bereitet sich der Verein, das wären sie ja so professionell, sind die mittlerweile und gut aufgestellt und clever, dass ich davon ausgehe, dass sie auch für so einen Fall vorbereitet wären.
Ich finde das unfassbar, dass du gerade gesagt hast, so clever und so gut aufgestellt sind die mittlerweile. Ja, also, vor 4 Jahren.
Ich hatte zwischendurch auch mal meine Zweifel.
Wir wollen nicht in der Vergangenheit rumlungern. Wir freuen uns einfach, dass es aktuell gut läuft. Und apropos aktuell, unser Kaderplaner, der ja für viele dieser oder für fast alle dieser Transfers in den letzten 2 Transferperioden, also diesen Sommer und letzten Winter, verantwortlich war, Maxi Lüftl, war ja mit Edin Dzeko in Nijmegen. Und da haben ja schon viele gedacht, oh, also da wollen wir definitiv einen Spieler. Ist dann am Ende ein bisschen lapidarer, richtig?
Ich war gut, oder? Das war mein allererster Impuls, als ich das gesehen habe, habe ich dir direkt geschickt. Die gucken, die sind da wegen Tadic. Und hab dann genau hinterher, gab es dann ja auch die Fotos. Also Edin Dzeko und Tadic sind dicke, ne? Die haben zusammen auch gezockt irgendwo, glaube ich. Ne? Und ja, ich meine, die haben zusammen, haben die in der Türkei zusammen gespielt, kann das sein? Ich glaube, die haben mal zusammengespielt. Guck mal, ich meine, ich bin mir ziemlich sicher, dass die beiden mal zusammengespielt haben. Und wenn das dann um die Ecke ist. Aber da siehst du halt auch, wie gut das Verhältnis von Edin Dzeko zur sportlichen Leitung ist. Finde ich ja total klasse, wenn ein Spieler mit dem Kaderplaner sich einfach mal einen Kick angucken geht. Ne? Also das finde ich schon abgefahren. Also von daher, schöne Geschichte. Zeigt halt, dass das Innenverhältnis auch echt gut passt. Und dass Edin Dzeko halt echt, wie ich gerade schon mal gesagt habe, einfach ein geiler Typ ist. Ey. Also ja, und ich glaube, Maxi Lüftl kann da auch echt, überleg mal, ich meine, der ist ja nochmal 10 Jahre älter als Lüftl, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie alt Maxi jetzt gerade ist. Aber das ist ja auch irgendwie cool für den, ne? Einfach mal mit Edin Dzeko loszufahren. Allerdings, dann bist du auch sicher, also das ist auch klar, die haben sich keinen Spieler angeguckt, weil Maxi Lüftl so mit Edin Dzeko an der Seite nicht unerkannt in irgendein Stadion kommt.
Ja. Hast du übrigens recht, die haben zusammen bei Fenerbahce gespielt. Okay. Und ja. Zwar sind beide da gleichzeitig hingewechselt, 2023 und beide 25 weitergezogen. Also
ja, siehst du, guck mal.
Komplett da zusammengespielt, ja. Also war jetzt nicht, dass wir da jedem, also vielleicht ist Maxi Lüft ja trotzdem ein Spieler da aufgefallen, also aber ich glaube nicht, dass das die Intention war. Und wir hatten das ja, Maxi Lüftl war ja auch da beim Zweitliga-Auftakt Bochum gegen Hertha. Ich glaube, der schaut halt einfach gern Fußballspiele. Ja. Und ist natürlich super, wenn du so einen, ich sag mal, Fußballverrückten hast, der sich Spiele auch mal anschaut, obwohl er gar nicht arbeiten müsste, finde ich halt gut, weil da entdeckst du immer mal wieder vielleicht irgendjemanden,
und Netzwerken, der vielleicht halt, ne? Nicht.
Genau, Netzwerken, also definitiv positiv. So, und mit wem Edin Dzeko auch noch gut auskommt, ist nämlich Ermin Mamić. Mit dem spielt er nämlich zusammen in der bosnischen Nationalmannschaft von Slovan Liberec. Offensiver Rounder, Spielmacher, 21 Jahre, hatte bei der WM 2 Tore geschossen, würde also schon ganz gut passen für diese Doppel-10. Gab's Gerüchte.
Ja. Also ist natürlich ein interessanter Spieler. Ich glaube, Schalke hat sich den mal ein bisschen intensiver angeschaut, aber da kannst du zurzeit nicht wirklich mithalten, allein finanziell nicht. Und ich glaube, die Konkurrenz ist da auch zu groß. Also ist ein interessanter Spieler, höre ich nur von Schalke, aber finanziell aktuell nicht darstellbar. Das ist dann schade. Aber ich glaube schon, dass es Argumente gibt, ne? Also wie gesagt, die bosnische Connection bei uns ist ja schon stark und ich glaube schon, dass das auch ein bisschen was mit einem Spieler macht, wenn du weißt, du kommst irgendwo hin, wo du halt extrem gewertschätzt wirst, wo auch ein paar Kumpel und Kollegen von dir sind und wo du wahrscheinlich dich auch echt prächtig entwickeln kannst, aber da hat er natürlich auch ganz andere Möglichkeiten und finanziell ist das nicht drin.
Ja, wird ja gemunkelt, Bremen, Frankfurt, wer auch immer da möglicherweise dran ist noch, also andere Bundesligisten. Also man muss ehrlich sein, 21-jähriger Nationalspieler, der eine gute Saison gespielt hat, der eine gute WM gespielt hat und Vertrag bis 2029 hat, das ist schwierig für Schalke. So ehrlich muss man halt einfach sein. Also
ja, also meine Informationen sind ja also Schalke macht noch, ich sag mal, 1,5 Transfers. Also einen Transfer, da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass noch einen Zugang geben wird. Und da glaube ich auch eher, dass das Kategorie Offensive sein wird. Aber was ich höre, ist, dass zumindest so ein bisschen auf einen Spieler geschielt wird, wo man sich ja hofft, dass aufgrund von Transferbewegungen, die noch stattfinden könnten oder so, dass da hinten raus noch was möglich ist. Und da kann es auch sein, dass das dann zum Beispiel eine Leihe ohne Kaufoption wird. Wenn das ein Spieler ist, der den Club einfach in dieser wichtigen Saison ein Stück nach vorne schiebt. Also das würde ich nicht ausschließen. Aber so wie ich das höre, ist das jetzt nicht irgendwie Prio 1 oder so. Sondern deswegen würde ich jetzt zurzeit sagen, Transferziel 1,5 Spieler.
Ja, also ich meine, Frank Baumann, und da sind wir beim Thema Kolasinac, hat das ja gestern auch bei den Kollegen von der Zone auch gesagt. Also in der Defensive wird nichts mehr passieren. Das hat er relativ deutlich gesagt. Da sind sie gut aufgestellt, wenn Schalke noch was macht. Und ich denke auch, dass Schalke noch was macht, dann ist es offensiv. Und damit hat sich diese Kolasinac-Geschichte auch erledigt. Da hattest du ja direkt gesagt, also Frank Baumann hat eigentlich genau deine Info bestätigt, dass das schien mir auch sehr wild. Also
ja, ich glaube, es ist
finanziell und auch von der Position nicht wirklich ein Fit aus meiner Sicht.
Nein, also ganz ehrlich, also ich kann verstehen, ganz viele Fans haben mir geschrieben und haben gesagt, so, oh, das wäre ja total super. Das ist halt ganz viel dieses Fußballromantik, Mann, das ist ein Schalker und der ist gefeiert worden, der muss zurückkommen und dann hilft der Kabine. nee, hilft er nicht. Also das ist ein toller Typ, aber ich glaube, der ist auch ein bisschen über dem Zenit mittlerweile. Ich glaube, also der ist einfach auch nicht zu bezahlen, ne? Der hat ganz andere finanzielle Vorstellungen. Ich glaube, das passt gerade in dieses aktuelle Schalke, passt das so jetzt auch nicht rein. Also da bist du einfach mit Vitali Becker und Gosens und Co. auf der linken Seite auch einfach auch gut aufgestellt. Ne, wofür bräuchtest du den jetzt noch?
Naja gut, du kannst natürlich, also er hat ja in den letzten Jahren auch vermehrt linker Innenverteidiger gespielt. Also ja, in der Dreierkette. Also
meinst du, wenn Kurucay gehen würde? Ja, nein.
Und da sind wir beim nächsten Punkt. Es gab nämlich schon wieder Gerüchte, dass Kurucay in die Türkei wechseln könnte, dass es da Verhandlungen gibt und so weiter. Da habe ich auch gedacht, vielleicht hängt das damit zusammen, aber da gibt es ja auch keinen neuen Stand.
Nein. Also soweit ich weiß, also es war zumindest, bevor ich losgeflogen bin, gab es keine offizielle Anfrage an Schalke 04 für Hasan Kurucay. Und ich bin bei Gerüchten aus der Türkei auch, sorry, liebe Kumpels, aber also Gerüchte aus der Türkei nehme ich für keinen Cent ernst, ehrlich nicht. Ja. Also heißt jetzt nicht, dass da nicht doch irgendwie was ist im Hintergrund oder so, aber wie gesagt, es gibt keine offizielle Anfrage an Schalke 04 für Hasan Kurucay und ganz ehrlich, Hasan Kurucay zu verkaufen, um dafür dann Sead Kolasinac zu holen, erscheint mir zu wild. Also ich sag ganz einfach, finanziell und auch vom Alter her würde das meiner Meinung nach für Schalke in dieser Transferperiode nicht passen.
Nein, definitiv. Also ich finde, dass Hasan Kurucay nach wie vor, finde ich, was den Spielaufbau betrifft, Schalkes bester Abwehrspieler oder Innenverteidiger zumindest ist. Aber das Problem ist halt, er hat halt ein Jahr nur noch Restlaufzeit. Also auch da ist halt die Frage, wann gehst du in die Verhandlungen und wenn es dann nicht läuft, wie reagierst du dann? Aber gut, das ist ein Thema für eine andere Episode. Lass uns zu den Transfers der Mitaufsteiger kommen. Da gab es zum Beispiel auch eine Fanfrage und zwar von Martin Flip, vielleicht aus den Niederlanden, weiß ich nicht, mit IY. Die Frage ist sogar auf Englisch. Also ist unsere erste englische User-Frage. My German isn't as good as my English. Should be we worried about Elversbergs Transfers? So, lass uns mit Elversberg anfangen, Dirk. Wahrscheinlich der Hintergrund ist natürlich die Leihe von Noel Futkoy, letztes Jahr Torschützenkönig für Fürth, aktuell Frankfurt, ist jetzt mit Leihe, mit Kaufoption nach Elversberg gewechselt. Machen dir die Elversberger Angst?
Nee, aber du siehst halt jetzt schon, dass die Idee so, ja, die beiden Mitaufsteiger landen auf jeden Fall hinter Schalke. Ganz so einfach wird's nicht, ne? Also Elversberg hat gut gewirtschaftet. Die haben im Winter, wie viel haben die im Winter eingenommen?
8 Millionen für 8. Aber die haben natürlich im Winter auch ein bisschen was ausgegeben.
Ja, aber trotzdem, ja. Also die haben auf jeden Fall was auf der Habenseite und die stecken halt auch ein bisschen Geld. Also ich finde, das sind auch gute Transfers, die machen. Wir haben ja vorher schon ein bisschen diskutiert. Viele hatten ja auch irgendwie Noel Futkoy auf Schalke sehen wollen. Sehe ich ehrlich gesagt, ich habe den da nicht gesehen und bin mal gespannt, ob der in Elversberg funktioniert. Aber trotzdem sind das schon Transfers, wo du siehst, ja, die wollen nicht direkt wieder runter.
Nee, die spielen auch eine gute Vorbereitung, muss man auch sagen, gewinnen auch Spiele gegen also Erstligisten aus anderen Ländern oder auch andere Bundesligisten. Ich bin halt nach wie vor skeptisch, ob das mit so einer jungen Mannschaft funktioniert. Also wenn ich mir, also Elversberg hat bislang 8 externe Neuzugänge geholt, 3 Laien, der Rest ist fest, plus 2 Leihrückkehrer. So, und da ist jetzt ein Cole Campbell, der jetzt weder in Dortmund noch in Hoffenheim nachgewiesen hat, dass er Bundesliga kann. Das heißt nicht, dass er es nicht kann, aber ja, der ist auch erst 20, der hat 6 Millionen gekostet. Das finde ich schon mal jetzt gar nicht mal wenig. Dann Moritz Krattenmacher, ebenfalls 20, Spielmachertyp von letztes Jahr Hertha, kommt vom FC Bayern, hat letztes Jahr eine sehr, sehr schlechte Saison gespielt, hat davor in Ulm eine gute Zweitligasaison gespielt. Dann Poreba, der ist ein bisschen älter, 26, der hat 1,6 Millionen gekostet, das ist der dritte Kauf. Dann Futkoy, Laie, halte ich prinzipiell für einen guten Transfer, aber ich bin auch ganz ehrlich, es gibt nicht viele Stürmer aus der zweiten Liga, die dann sofort in der Bundesliga funktionieren. Also teilweise auch aus Verletzungen, teilweise hat es halt einfach auch so nicht funktioniert. Der Sprung ist schon nochmal speziell für den Stürmer. Ich meine, Simon Terodde kann davon ein Lied singen und da gibt's einige von dieser Kategorie. Also das heißt jetzt nicht, dass der nicht funktioniert, aber das ist jetzt für mich kein...
Also von der Geschwindigkeit und so passt er. Also ich finde, vom Spielstil passt er schon zu dem, was Elversberg spielt, ne? Also
absolut. Absolut. Und der kann auch, wenn es gut läuft, vielleicht macht er auch 12 Tore. Ich sage nicht, dass das nicht so ist, aber es ist für mich jetzt nicht, dass du sagst, okay, den kannst du definitiv für 10 plus Tore einplanen. Vielleicht macht er auch nur 4 Tore, weil nochmal, es ist schon nochmal ein Sprung und Futkoi hat, so gut er auch in Fürth war und ist da ja auch Torschützenkönig geworden, der hat schon auch relativ viel liegen lassen. Also und man wird sehen, also nochmal, und dann haben sie noch Onyeka geholt, letztes Jahr in Bochum, 19, Noah Darwig, großes Talent aus Stuttgart, 19, hat ja auch mal bei Barcelona gespielt. Also das sind schon sehr, sehr viele junge Spieler. Und es sind auch sehr viele Spieler für, sage ich mal, die offensiv gleichen Positionen. Also es ist sehr viel Spielmachertypen, gut, Kempel und Kartenmacher können auch mehr auf den Flügel spielen. Ich bin einfach gespannt. Also 12 Millionen haben sie ausgegeben, eingenommen haben sie nichts. Sie haben bislang 9 Abgänge für 0 Euro verloren. Jetzt sagen viele natürlich, ja, also persönlich, mir ist das eher so ein bisschen im Dorn im Auge, warum Schalke-Fans oder generell immer Fans auf andere Mannschaften schauen. Mir ist es egal, wie die ihr Geld haben. Wenn die ihr Geld haben, haben sie ihr Geld. Wenn nicht, haben sie halt kein Geld. Ich bin gespannt. Ich finde die Neuzugänge spannend, aber es ist halt schon sehr jung.
Da wahrscheinlich haben die einfach, bei denen kosten die Parkplätze 30 Euro.
Nein, also du sagst jetzt ja so, nein, da gibt's halt den Vorwurf, dass die natürlich, die bauen gut. Ja auch ihr Stadion aus.
Ja,
und
aber
das kostet gut. Ja auch Geld, aber nochmal, die haben, also ich glaube halt nicht, dass man da viel verdient. Die kriegen jetzt auch deutlich mehr Fernsehgeld. Und wie du auch sagst, im Winter haben sie ein bisschen was eingenommen. Also von daher finde ich das jetzt auch absolut okay. Auch generell die letzten Jahre nicht viel.
Ja.
So, also Elversberg bin ich gespannt, könnte spannend werden. Paderborn dagegen, finde ich, also da verstehe ich jetzt so nicht so ganz, was die planen. Da ist es jetzt so, die haben jetzt 13 externe Neuzugänge, 3 Laien, das sind auch die teuersten, und einen Leihrückkehrer in Zobel. Wenn man sich die Laien mal anschaut, Dennis Zeitler letztes Jahr bei Hoffenheim 2, eine sehr, sehr gute Drittligasaison gespielt, aber eben dritte Liga. Lauren Ulrich, großes Talent vom VfB Stuttgart, 21, zentraler Mittelfeldspieler, ist so ein bisschen dieser Mika Bauer-Ersatz, hat letztes Jahr in Magdeburg eine gute Zweitligasaison gespielt. Und der dritte Leihspieler ist Nahuel Noll, der Torwart letztes Jahr in Hannover, kommt auch von Hoffenheim. Der soll ja Dennis Simon ersetzen. Also da finde ich, ist man schlechter geworden im Tor. Ja,
das war aber auch kaum möglich, da besser zu werden.
Richtig, genau. Ob Ulrich einen Bauer ersetzen kann, der eine richtig gute Saison gespielt hat, muss man sehen. Und ob Zeitler die Qualität hat für die Bundesliga, er ist jung, er hat viel Potenzial, ist sehr, sehr schnell, wird man auch sehen. Ansonsten Oliver Batista Meyer, Entschuldigung, kommt für 400.000 aus Münster. Zweitliga-Absteiger Luka Duric, nochmal ein Hoffenheimer, auch ein guter Mann, auch aus der zweiten Mannschaft für kleines Geld, dann noch jemand aus Münster, Janu Terhorst, und dann ist noch ein Zweitligaspieler, Tom Bark aus Nürnberg. So, das ist jetzt viel zweite Liga, viel dritte Liga, auch teilweise Regionalliga. Wie gesagt, insgesamt hat Paderborn 13 externe Neuzugänge, 9 Abgänge. Sie haben ausgegeben 2,7 Millionen bislang. Eingenommen haben sie etwas mehr als 5 Millionen, haben einen Transferplus von 2,5 Millionen ungefähr. Komplette Einnahmen ist Mika Bauer zu Celtic, der wird denen wehtun.
Paderborn ist doing Paderborn things. Die holen immer, das machen die ja seit Jahren, aber die holen tatsächlich ganz viele Jungs irgendwo aus der Versenkung und die funktionieren. Aber ne? Also das, ob sie jetzt in der ersten Liga funktionieren, weiß ich nicht. Ne? Also das wird man sehen. Aber also da.
Und sie haben ein paar Spieler, Obermeier zum Beispiel, dem ich absolut Bundesliga zutraue, aber du musst mal sehen, die haben Bauer verloren. Leistungsträger. Die haben Philipp Biblia verloren, ihren besten Torjäger, Leistungsträger. Die haben Kevin Brackelmann verloren, einen ihrer zwei besten Innenverteidiger, und sie haben ihren Torwart verloren. Also das erscheint mir schon sehr. Also ich habe vor ein paar Wochen habe ich gesagt, wenn die 20 Punkte holen, ohne respektlos zu wirken, würde mich das überraschen. Ganz so krass würde ich das jetzt nicht mehr sehen, zumal die auch angeblich noch einen Rekordtransfer planen. Gabriel Vidovic, ehemals FC Bayern, spielt in Kroatien. Da wollen sie angeblich 3 Millionen, soll da im Gespräch sein. Den wollen sie kaufen. Der hat jetzt bei Bayern und Mainz, wo er ausgeliehen war, auch aus Verletzungsgründen auch noch nicht so wirklich nachgewiesen, dass er Bundesliga kann.
Mhm.
Also ich bin gespannt. Es ist spannend, aber ich finde es...
Angst und Bange machen sie uns nicht.
Nee, also Paderborn nicht. Aber wie du sagst, ey, wer weiß das? Am Ende funktionieren die als Kollektiv so gut und die werden auch ihre Spiele gewinnen. Die haben jetzt Köln in der Generalprobe geschlagen. Da hat ja plötzlich hier der Große, der Ex-Kölner, hat da plötzlich zwei Tore gemacht. Also
Podolski.
Nee, aber du weißt, wen ich meine. Wie heißt er denn? Jetzt muss ich gleich mal nachschauen.
Ich sage immer, Lukas Podolski ist die Standardantwort.
Stefan Tigges.
Ach, der Stefan Tigges. Ach ja, genau. Ja, okay.
Ja, die haben natürlich Stefan Tigges und Sven Michel vorne drin. Das ist natürlich jetzt, da ist jetzt nicht Bundesliga das Erste, woran ich denke. Aber mein Gott, wenn die ihre Tore machen, Stefano Marino, einen jungen Stürmer, der hat letztes Jahr ganz gut getroffen. Also wer weiß, es ist spannend auf jeden Fall. Und wir wollen auch nicht respektlos denen gegenüber sein. Ja, also die haben absolut den Anspruch. Aber ich denke mir halt, letztes Jahr haben die sich gegen die großen Teams eh schon schwer getan. Und ich bin nicht sicher, ob die besser geworden sind. Aber man wird sehen.
Punkt.
Ja. So, und dann kommen wir zu Was macht eigentlich, und das machen wir jetzt ein bisschen anders, und zwar werden wir jetzt uns nicht mehr Ex-Schalker raussuchen, zumindest so lang, wie jetzt die Pflichtspiele laufen, nämlich wir werden jetzt immer schauen, was machen eigentlich unsere Leihspieler, weil ich glaube, das gibt uns, gibt den Fans vielleicht auch ein bisschen mehr, und es gibt ja aktuell 4 Leihspieler, die gehen wir jetzt mal der Reihe nach durch. Peter Remmert spielt beim MSV Duisburg in der 3. Liga, erstes Spiel nicht im Kader, zweites Spiel nicht im Kader. Dass es irgendwie unter der Woche einen Zusammenprall gab, aber da wurde eigentlich auch gemeldet, dass er eigentlich ab Donnerstag wieder trainiert hat und es sei nicht so schlimm. Ob es jetzt eine Vorsichtsmaßnahme war oder ob er noch nicht komplett fit ist, kann ich nicht sagen. Ohne Remmert hat Duisburg jedenfalls 4-2 gewonnen, nach 0-2 Rückstand, war allerdings in der zweiten Halbzeit auch in Überzahl. So, dann Felipe Sanchez, das wird wild. Felipe Sanchez hat zum Auftakt, der spielt ja bei Santos Laguna in Mexiko, 5-mal gespielt, 5-mal über 90 Minuten, 5 Spiele verloren, alles verloren. So, dann haben die am Freitag im Leagues Cup, die spielen ja auch logisch gegen MLS-Teams, haben die gegen Philadelphia Union 2-0 gewonnen. Wer saß 90 Minuten auf der Bank? Richtig, Felipe Sanchez. Und in der Nacht auf heute haben sie dann wieder in der Liga gespielt bei Chivas, oder wie, also so kennt man die, oder wie die Mannschaft insgesamt heißt, Deportivo Guadalajara. 90 Minuten gespielt. Und wie ist es ausgegangen? Natürlich verloren. Also, er hat noch kein Spiel gewonnen, der Arme. Und das letzte Spiel, was er für Schalke gemacht hat, war gegen Nürnberg. Da hat er auch verloren. Also, der weiß überhaupt nicht mehr, wie es sich anfühlt zu gewinnen. Trotzdem muss man sagen, dass er jetzt in dem Spiel heute Nacht eine gute Leistung gezeigt hat. Hatte die meisten defensiven Aktionen mit 7. Und hat 5 seiner 7 Zweikämpfe gewonnen, hat generell eine gute Leistung. Sie haben auch nur 1-0 verloren. Also jetzt nicht so, dass der jetzt hier richtig schlecht war, aber ist natürlich nicht gut, wenn man jedes Spiel verliert. Sind auch in der Tabelle relativ weit unten, noch ohne Punkt. Gut, und dann gibt's Mika Valentovic, der spielt in Fürth, 2. Liga. Erster Spieltag, 3 Minuten vor Schluss eingewechselt worden gegen St. Pauli. Hatte da auch noch eine Torchance. Dieses Mal waren es gegen Nürnberg im Frankenderby 13 Minuten vor Schluss. Naja, wirklich viel Impact hat er noch nicht gehabt, keine Torbeteiligung. Kam natürlich auch relativ spät, war ja noch die U19-EM. Ich glaube, der wird auch ein bisschen Zeit brauchen, bis er sich da durchsetzt. Aber ist von 3 Minuten auf 13 Minuten ist ja zumindest schon mal mehr. Wird man mal sehen, wie viel er dann im nächsten Spiel bekommt. Und der letzte Spieler ist Luca Podlech. Bei dem ist es auch wild. So, der hat zum Auftakt, der spielt immer durch, wenn er spielt. Der hat jedes Spiel über 90 Minuten gespielt. Hat dann 2-mal 1-1 gespielt. Da war er richtig stark. Im zweiten 1-1 war er auf Player of the Match, also Spieler des Spiels. Dazwischen einfach mal schön 2-6 verloren. Da war es dann natürlich nicht ganz so gut. Und nun gab es am Wochenende, ich meine gestern, Sonntag, ein 5-5. Die haben 5-2 geführt. 5-2 geführt und haben 5-5 gespielt. Er hatte 5 Paraden, hat jetzt wohl nicht schlecht gespielt. Ich kann jetzt nicht beurteilen, wie viel er an den Gegentoren machen kann. Aber 5 Gegentore klingt jetzt nicht so gut. Also, was kann man festhalten? 4 Spiele, 2-mal unentschieden, 2-mal richtig einen auf den Deckel bekommen. Also 2-mal 1-1 insgesamt, 3 Punkte aus 4 Spielen. Naja, ausbaufähig, würde ich mal sagen. Aber das Gute bei Luka Podlich ist, der spielt halt wenigstens, der sammelt wertvolle Erfahrung. Das ist jetzt bislang eine Leihe, die man, würde ich schon als Erfolg werten kann. Bei Sanchez, muss man auch sagen, spielt auch. Bei den anderen beiden, naja, mal sehen, wie sich die nächsten Wochen entwickelt. Werden wir jetzt jede Woche im Blick behalten. Und dann in der Länderspielpause werden wir wieder auf ehemalige Spieler zurückgehen.
Ansonsten muss man natürlich noch auf die U23 gucken. Da sind ja die anderen Kandidaten, die eigentlich noch für eine Leihe in Frage kommen. Die spielen auch da. Also Grüger, Chibara und auch Donkor haben gegen die Sportfreunde Siegen von Beginn an im Kader gestanden, 2-0 gewonnen. Wasinski saß da auf der Bank. Ne? Also das hat dann doch nicht geklappt mit dem Wechsel nach Holland. Also 2 Wochen haben wir noch.
Vielleicht aber auch deswegen auf der Bank, weil man nichts riskieren will. Kann natürlich auch sein.
Aber die U23 macht, glaube ich, einen ganz guten Start bisher. Vor allem auch zu Null. Dann hinten Siebeking hat, glaube ich, auch ganz gut gehalten. Den würde ich auch immer so ein bisschen im Blick behalten. Aber auf der Live-Front tut sich aktuell nicht so viel. Da kann natürlich auch Bewegung reinkommen noch. Aber es ist natürlich extrem bitter, weil diese Spieler dann jetzt in der Regionalliga da rumspielen zu lassen, das hilft denen natürlich überhaupt nicht. Ne? Ja. Hilft den Spielern auch nicht. Aber das Thema hatten wir jetzt schon häufiger.
Das hatten wir, ja. Es ist auch das erste, sage ich mal, normale Spiel der U23. Das erste Spiel war ja 2-0 Führung, 3-2 verloren. Das zweite Spiel war 0-4, 5-4. Und dieses Mal ein normales Spiel. Muss aber sagen, dass der Gashi mir sehr, sehr gut gefällt. Ja. Der macht das richtig gut. Also bin ich mal gespannt. In der U19 finde ich auch den einen oder anderen spannend, aber wir wollen jetzt ja keinen Druck ausüben. Deswegen ist das vielleicht mal ein Thema, wenn wir dann jemanden tatsächlich mal aus der Knappenschmiede bekommen, was ja immer noch unser Plan ist, weil da auch immer wieder Fragen kommen. So, und dann kommen wir zu den Fragen. Dann fragen wir, alles wird gut, wird mit TH, vielleicht heißt der Kollege dann so, könnte sich Dirk mal vorstellen, die Seiten zu wechseln und zu Schalke zu arbeiten? Ja, Dirk, aber da hättest du dann natürlich weniger Urlaub, gell? Das wäre dann der Nachteil.
Genau, deswegen geht das
aber
nicht.
Aber kannst du dir das vorstellen?
Ich habe das ja tatsächlich in die Richtung auch studiert. Ne? Ich habe ja...
Urlaub?
Genau, ich habe Urlaub studiert. Ich habe tatsächlich PR studiert. Aber ich bin ganz froh, gerade so auf der Seite hier zu sein. Also von daher, wie gesagt, das ermöglicht halt auch anders zu arbeiten, sagen wir mal so.
Ja, wir sind auch froh, dass wir dich haben. Und offenbar gibt's auch viele Fans, die froh sind über deinen jetzigen Posten. Denn Heiner Meyer-Rewert, naja, keine Ahnung. Also der User wird sich schon erkannt haben. Wer macht mehr Selfie-Fotos nach dem öffentlichen Training? Dirk oder Dzeko?
So,
Dirk.
Ach, die oder
das
Dzeko.
War mir ja völlig neu, dass du so beliebt bist. Erzähl doch mal.
Ja, ich glaube, ich bin so ein Notstopfen gewesen nach den Trainingseinheiten, weil manche Fans es nicht geschafft haben, noch irgendwie ein Autogramm zu bekommen. Es waren ja auch viele Spieler teilweise drin in der Krafthalle und so. Und dann musste ich herhalten, dann habe ich auch ein paar Autogramme geschrieben tatsächlich. Aber das finde ich ja cool.
Sehr gelobt, dass du dir da auch wohl die Zeit genommen hast mit den den Kleinen und so.
Ja, alles gut. Die stehen ja auch lange. Bei dem Wetter ist das jetzt auch kein Zuckerschlecken. Ne? Also war schon extrem heiß. Da ist man ganz froh, dass der Rasensprenger falsch eingestellt ist, so dass immer alle Zuschauer nass werden. Von daher, und dann stehen die da alle. Und ich finde es auch super, dass die Spieler, also es war in der ganz heißen Woche, hieß es auch mal, es werden vielleicht nicht alle Spieler stehen bleiben, weil die einfach nach 2 Stunden auf dem Platz total ausgemergelt sind. Und trotzdem haben sie sich hingestellt und haben 1 Stunde Autogramme geschrieben. Das muss man dann auch belohnen, wenn jemand da so lange steht. Ne? Und dann schreibe ich auch mal an Karl Otto, auch wenn meine Unterschrift mit Abstand die unwichtigste ist. Aber ich habe dann trotzdem, ich suche mir dann immer irgendwo so eine kleine Ecke, ist mir doch ein bisschen unangenehm, dann da mit irgendwelchen Spielern auf dem Trikot zu stehen. Aber wenn einer fragt, mache ich es natürlich gern.
Ich wollte gerade sagen, mach dich nicht kleiner, als du bist. Ich zitiere da gern Tante May, with great power comes great responsibility. Jetzt sind wir schon bei Marvel. So, und dann die letzte Frage von Alzusing.
Boah, die Sonne, guck mal hier. Ist das eigentlich, mir scheint die Sonne. Die
fängst du jetzt über Sonne zu sprechen?
Ja, die ist ja, guck mal, die haut mir
auf
den
Rücken. Bezeit, dass wir zum fertig sind. Komm, letzte Frage.
Die zieht hier zwischen den Bäumen durch. Ja. Ich versuche immer so in den Schatten zu gehen, deswegen bin ich wahrscheinlich so ein Apfel so nah dran.
Wir sind gleich durch, wir sind auch schon bei über 1,10. Also, Alzusing, Rusing, so jetzt, ja. Sorry für die Aussprache heute.
Ja.
Stadionsprecher, der Ersatz beim Testspiel hat er super gemacht, steht er längst an. Der normale Stadionsprecher war jetzt auch gegen Real nicht dabei, wurde mir auch gesagt, da gibt's ja immer wieder Fragen. Steht da ein Wechsel an, was sind da die Hintergründe?
Also Dirk Oberschulte-Beckmann ist der offizielle Stadionsprecher, der Quatscher von Schalke 04. Ich glaube, der war jetzt einfach 2 Spiele mal nicht da, das kam auch häufiger schon mal vor. Ich habe ja auch schon mal, bin auch schon mal für ihn eingesprungen vor zig Jahren gegen Köln. Ich bin einmal bei einem Testspiel, habe ich Stadionsprecher gemacht. Da habe ich aus Benedikt Höwedes, ihr wisst das, meine Namenskenntnisse sind dann immer, habe ich Benjamin Höwedes gemacht. Eieiei, war das peinlich, ey.
War der damals noch so ein Jugendspieler oder war der damals schon etabliert?
Nee, der war schon etabliert. Und jetzt mit der, ich weiß gar nicht mehr, welche Nummer hatte er, ich weiß es nicht mehr. Benjamin Höwedes. Und ich so, mit der 4, genau.
Nummer 4.
Und ich denk nur, scheiße, Schlamann, was hast du für eine Kacke gebaut? Egal, dafür.
Das ist natürlich doof, wenn es dann 60.000 hören.
Das dafür, ist, ja, aber es ist irgendwie kein, die, also der, ich hätte auch Frank rufen können, sie hätten trotzdem Höwedes gerufen. Also und ich war tatsächlich beim Dreierpack gegen Köln von Raoul. Er hat einen Dreierpack gemacht, meine ich, ne? Ich meine, da, wo er diesen Lupfer gemacht hat.
War das nicht gegen an ja, nee, das war gegen Köln.
Ich meine, er hat da 3 Tore gemacht. Ist ja egal, vielleicht habe ich es auch geträumt, aber da war ich auch Stadionsprecher. Also es kommt immer mal wieder vor. Schalke hat da den ein oder anderen, die das auch machen können. Beim Spiel gegen Bergamo war es Timo Düngen. Das ist quasi der dir große Schlamann-Nachfolger. Also der arbeitet mittlerweile bei Radio im Schalippe, wo ich früher auch gearbeitet habe. Kommentiert dort die Schalke-Spiele für Radio im Schalippe, so wie ich das auch früher gemacht habe. Und der durfte jetzt einspringen da. Das hat mit Sicherheit mit der Medienkooperation zwischen Schalke und dem Radio im Schalippe zu tun. Und ich fand auch, der hat das da sehr ordentlich gemacht. Ich weiß jetzt, hab's tatsächlich von hier nicht mitbekommen, wer gestern war, ob es Kai Regnitter war. Das ist, glaube ich, der bei der DFL eingetragene Vertreter von Dirk Oberschulte-Beckmann. Aber ich bin mir ziemlich sicher, in der Saison wird der Quatscher wieder da unten stehen. Aber es wird wohl eine kleine Veränderung geben. Ne? Die planen ja eh, machen sie ja schon jetzt die ganze Zeit. Warte mal, ich muss mal eben gucken. Hier, mein Handy schmilzt hier gerade in der Sonne weg. Ich glaube, es wird jetzt auch ein Mädel mit dazukommen. Die wird ein paar mehr Parts bekommen. Ich glaube, Schalke verändert da ein bisschen was. Aber also soweit ich weiß, bleibt der Quatscher erstmal noch Stadionsprecher.
Okay, das ist ja auch dann eine Antwort.
Ja, ich habe auch noch eine Frage. Ich habe aber dem User habe ich gestern habe ich direkt geschrieben, weil ich erst gedacht habe, der verarscht uns. Mir hat nämlich einer geschrieben, ich habe es jetzt gerade hier nicht vorliegen. Der wollte von mir wissen, ob Verantwortliche des Vereins Geld dafür bekommen, wenn sie uns Informationen geben. Da habe ich gedacht, das kann ja wohl nicht. Glaubt? Habe ich gefragt, glaubst du wirklich, dass wir Journalisten jemanden schmieren, damit er uns Infos steckt? Und der meinte das ja. Wie kommt man sonst an Informationen ran? Also ich kann euch sagen, ich habe gar kein Geld dafür, weil ich ja alles für Urlaub ausgebe. Frank Baumann Zehner zuzustecken und zu sagen, komm Frankie, wen holen wir denn? Das passiert so nicht, da gibt's andere Wege und Möglichkeiten. Ich verschenke immer nur Bierkästen. Das funktioniert großartig bei Schalke. Für jeden Bierkasten kriege ich eine Information. Das ist natürlich Quatsch.
Gottes Willen.
Das ist natürlich Quatsch. Also
bitte, ich wollte gerade sagen, bitte glaubt das nicht. Ja, das ist nicht wahr. Also nicht, dass jetzt irgendwie, Sky Reporter besticht Schalke Verantwortliche mit Bier.
Mit Alkohol.
Das ist natürlich komplett.
Macht die alle gefügig. Ja, nein. Also das ist komplett. Also ich hoffe, dass meine Kollegen genauso arbeiten wie ich und das halt nicht brauchen und auch nicht machen. Vielleicht gibt das in Italien oder in der Türkei oder wo auch immer, wo es ein bisschen wilderer Journalismus ist vielleicht dann irgendwas in der Art doch drin. Aber nein, sowas machen wir natürlich nicht. Aber es war eine schöne Frage. Also vielen Dank für eure schönen Fragen. Ich finde es halt auch cool, wenn da mal wirklich was anderes dabei ist, als weil die Transferthemen, alles Offensichtliche arbeiten wir ja ab. Also wenn euch irgendwas auf der Seele brennt, gerne her damit. Allerdings alle Fragen zum Fanshop, welche Größen es gibt, welche Trikotgrößen nachbestellt werden und so, das kann ich euch nicht beantworten. Da müsstet ihr euch dann bitte nach den Ferien am besten an den Fanshop wenden.
Ja, gab auch noch eine Frage, irgendwas mit der Nordkurve, die haben wir jetzt leider vergessen, also falls der User jetzt hier zuhört, das werden wir nächste Woche vielleicht einmal besprechen. Dann sind wir am Ende, wir müssen noch dazu sagen, dass nächste Woche Montag kein Podcast sein wird, aber ihr müsst nicht lange auf den nächsten Podcast warten, nämlich nur einen Tag, nämlich am Dienstag, weil Schalke ja Montagabend im DFB-Pokal spielt. Deswegen werden wir das um einen Tag nach hinten schieben. Dann
und
eben
dreimal dürft ihr raten, wo ich da bin. Im Urlaub!
Ja, ernsthaft? Ich habe gedacht, du bist wieder zu Hause.
Nein, ich bin da nochmal, ich wechsle nur die Location. Ich mach nochmal, ich war, ja, was denn, das sind Schulferien, was erwartest du?
Ja, weiß ich nicht. Nicht das. Also, ja. Ich hätte gedacht, dass du halt irgendwie.
Nein. Okay,
aber wie gesagt, also wir lachen ja hier viel über Dirk. Dirk ist, wenn er aber arbeitet er ja auch nicht 8 Stunden, sondern ein bisschen mehr. Also von daher hat er dann das Recht, auch Urlaub zu machen.
Trotzdem, vor allem
Dienstag,
am Wochenende. Jedes Wochenende.
Ja. Also wir werden Dienstag dann da sein für euch, werden dann das Pokalspiel nachbesprechen, mal sehen, was es für Themen unter der Woche noch aufkommt. Ist ja jedes Mal, also es wird ja nicht wirklich langweilig. Und ja gut, und damit würde ich sagen, ja, BWG, danke
ab in den
fürs
Pool.
Zuhören.
BWG und
bis nächsten Dienst.
AIP, ab in den Pool, nee, AIDP, ab in den Pool.
Ab in den Pool, ja. Auf jeden Fall, Dirk, dir noch einen schönen Urlaub auf Malle. Und an den Rest, falls ihr auch im Urlaub seid, euch auch. Und ansonsten haltet durch, bis der nächste Urlaub kommt. Macht's gut. Tschö.
Schalker Markt, der S04-Podcast von Sky Sport.